willkommen bei Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Und meiner Rita Molzberger.
Rita Molzberger, die inzwischen, du musst es sagen, weil ich werde es wieder falsch sagen,
was?
Einen Karriereschritt gemacht hat.
Ja, ich habe mich verändert. Die Anerkennung meiner Berufsbezeichnung ist aber noch in der Mache. Deswegen darf ich das offiziell noch gar nicht sagen, aber ich bin gewechselt an eine andere Hochschule. Und dann irgendwann auch, dir war das wichtig, ne?
Ja, mir war das wichtig, weil es dir aber auch wichtig ist.
Irgendwann Professorin.
Ja, finde ich gut.
Und das ist vor allen Dingen in diesem Kontext wichtig, weil ich total dankbar bin, dass ich jedes Mal bei Third Mission sagen kann, ja, ich habe schon ein Sendungsbewusstsein. Das habe ich nur dir zu verdanken. Und ich glaube, dass diese Listung als Wissenschaftspodcast sehr geholfen hat und deswegen bin ich auch allen Zuhörenden total dankbar, dass es auf die Weise für mich weitergehen kann. Und das Schönste war, in der Probevorlesung für diese Stelle hatten Studierende diesen Podcast schon gehört und offenbar auch ganz gut gefunden. Denen danke ich auch.
Ja, das finde ich zum einen total spannend und ich finde aber auch, weil ich ja weiß und beobachte über soziale Netzwerke, wie viele Wissenschaftlerinnen und auch Wissenschaftler in diesen Prozessen hängen bleiben und da auch verloren gehen zum Teil.
Ja.
Das ist sehr anstrengend ist, so eine Position überhaupt zu bekommen, also dass man einen riesengroßen Aufwand betreiben muss, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und dass es am Ende zwar doch geht, aber ja, dass man immer noch darüber sprechen muss, wie das gehen kann, was ja auch unter dem Hashtag Ich bin Hanna weiterhin verhandelt wird.
Mhm, zu Recht. Also die Prekarisierung der Lebensverhältnisse ist im Wissenschaftlichen auch immer noch gegeben. Natürlich gibt es da Veränderungen, gerade wegen solcher Initiativen, aber ich sag mal so, ihr seht mich ja nicht und wie ich gealtert bin. Das ist vielleicht auch ganz gut so.
So schlimm ist es gar nicht. Ich sitze dir gegenüber und kann das beurteilen.
Mhm.
Ich habe auch noch ein kleines Surprise und zwar 2026, alles ist neu. Nein, alles nicht. Aber wir werden die Abos auf Steady stornieren bzw. aussetzen aus dem einfachen Grund, ihr könnt zwar wählen, über welche Weise ihr uns sozusagen das Geld zukommen lasst, aber wir können nicht wählen. Das heißt, ich oder wir bekommen das Geld nur per PayPal auf unser Konto und das ist in dem Fall mein PayPal-Konto und ich möchte kein PayPal-Konto mehr haben. Deswegen werden wir das erstmal aussetzen und stornieren. Hier an der Stelle vielen, vielen Dank an alle, die uns bei Steady unterstützt haben. Sobald die bei Steady eine andere Möglichkeit haben, dass wir an das Geld kommen, machen wir das gerne wieder auf. Die, die schon gezahlt haben, kriegen ihr Geld auch zurück. Das wird irgendwie abgewickelt. Macht euch keine Sorgen. Also da kriegen wir Unterstützung auch von Steady. Und ich finde Steady immer noch eine sehr, sehr gute Plattform und eine sehr, sehr gute Alternative. Wir gehen euch nicht verloren. Ich gehe Steady nicht verloren, aber ich möchte eben PayPal killen. Und das geht nur auf diese Art und Weise Stand jetzt. So, und wenn sich das ändert, können wir das auch wieder ändern. Zweite Neuerung. Es sind nicht so viele Menschen, die uns bei Spotify hören, aber die ein oder andere hört uns bei Spotify und auch bei Spotify werde ich den Podcast rausziehen zu Februar. Das heißt, bei Spotify hört ihr uns ab Februar nicht mehr. Auch das hat Gründe, die mit den aktuellen politischen Entwicklungen zusammenhängen. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Schreibt uns doch gerne, wo ihr uns hört oder wo wir vielleicht den Podcast noch hochladen sollen, ob das jetzt Deezer ist oder Podimo oder was auch immer, ne? Wo möchtet ihr uns hören, dann versuchen wir das möglich zu machen als Alternative, aber Spotify wird es nicht mehr sein. So, lange Vorrede zum neuen Jahr. Es tut mir leid, dass das so geht, aber ich finde gerade Handeln notwendig und Handeln hilft mir auch, mich nicht so ganz ausgeliefert zu fühlen in dieser Situation. Wir haben aber ein anderes Thema und das hast du mitgebracht.
Zuerst mal ja. Ich dachte gerade, so weit weg ist es ja gar nicht. Ich würde gerne über das Spannungsverhältnis von Paternalismus und Autonomie sprechen. Nicht in voller wissenschaftlicher Tiefe, sondern so, dass man was davon mitbekommt und auch alltagsnahe Phänomene einordnen kann. Und ja, vielleicht ist so eine Entscheidung, eigentlich ist es immer die zum eigenen Wohl und nicht die zum Wohl Dritter oder zum Unwohl Dritter, wie bei dir.
Ja.
Nicht streng genommen Paternalismus, aber für jemand anderen mitzuentscheiden, fällt ja schon zumindest so in dieses Themenfeld.
Habe ich ja dann
hinein.
Quasi gerade gemacht.
Ja, aber eben nicht zum Wohl der Hörenden. Das wäre dann so, das ist gut für dich, dass du das nicht mehr auf Spotify hören kannst. Das wäre paternalistisch gewesen.
Ich sage, der Gedanke
hast
ist
du nicht
mir
getan.
Nicht ganz, nein, habe ich nicht getan, weil der Gedanke ist mir nicht ganz fremd.
So, und das war nämlich dein Zugang zum Thema, von wegen, das sei nur mein Thema. Nora hat gesagt, sie habe so Tendenzen und eigentlich wolle sie ganz gerne Menschen paternalisieren oder auch mal auf die Schnauze hauen.
Ja, aber nur so metaphorisch.
Ja, gut.
Ja. Und auch nur, weil wirklich manche Dinge sind gerade schwer auszuhalten. Also das Thema, an dem ich gerade sitze, vielleicht so als Kontext, ist eben das Netzwerk X. Ich glaube, unsere Hörenden sind da tendenziell eher nicht unterwegs, aber es ist rausgekommen, dass sozusagen der Chatbot von X, Grok, dass der von Männern benutzt wird, vornehmlich von Männern benutzt wird, um Bilder von Frauen zu sexualisieren und zu objektifizieren, auch Bilder von Minderjährigen, indem sie zum Beispiel in sehr knapper Kleidung dargestellt werden oder betont sexy dargestellt werden, weil man über Grok hingehen kann und Bilder anderer Leute verändern kann, mithilfe von KI. Also man kann dann prompten, wie man gerne dieses Bild haben möchte. Und wenn da jemand in der Winterjacke ist, kann man dann halt sagen, man möchte diese Person unbekleidet sehen. Und das betrifft vor allen Dingen Frauen und Kinder. Und das ist sozusagen, ja, man kann fast sagen, das ist Gewalt by Design bei diesem KI-Chatbot-Tool, wie auch immer man das nennen möchte. Und aktuell, ja, ist es immer noch nicht so, dass das zu einer großen Debatte führt. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen früh im Jahr. Vielleicht sind viele noch in Urlaub oder so oder haben gerade damit zu tun, dass sie das Jahr überhaupt erstmal wieder aufholen müssen, weil sie gerade aus dem Urlaub gekommen sind. Aber das ist so eine Stelle, wo ich gerne sagen würde, Handlung. So, ich kann aber nicht für andere entscheiden.
Ja, und das ist ja auch was sehr Allgemeines dahinter stehen kann, ja auch so eine leicht resignative Akzeptanz von KI kann jetzt Dinge, die ich ohnehin nicht mehr überblicken kann. Warum soll ich das eine dann verlassen, wenn andere Tools das genauso machen? Ne? Also da ist ja auch viel ExpertInnenwissen nicht vorhanden, wie Alternativen zu machen wären, was man zu programmieren hätte, wie
dass es vor allen Dingen geht.
Gerechtere Verteilung von Informationen möglich wäre oder Schutz.
Regulierung.
Und damit, ja, genau. Und damit sind wir schon beim Thema.
Ja.
Denn diese Schutzthematik ist ja weit im Vordergrund, auch wenn wir über paternalistische Entscheidungen sprechen. Ich würde als allererstes ganz gern den Begriff ein Stück differenzieren.
Da hätte ich dich jetzt drum gebeten, kannst du es einmal scharf sozusagen abgrenzen oder definieren?
Also es kommt ja nun von Pater, also Vater, ne, wenn man so in väterlicher Fürsorge für jemand anderen entscheidet und zwar zu dessen, Klammer auf, vermeintlichem, Klammer zu, Wohl. Dann ist das im engeren Sinne Paternalismus. Das kommt historisch vor allen Dingen aus der Staatslehre. Also wann darf der Staat eine solche Entscheidung treffen für seine im Zweifel unmündigen Bürgerinnen? Das gibt's als große Diskussion in der Biomedizin, also wo ärztliches Personal Entscheidungen treffen muss. Und das gibt's natürlich auch als Traditionslinie in der Pädagogik, weil das nun mal, ne, der Vater, Mutter, Maternalismus meinetwegen auch, also das fürsorgeberechtigte Personen, da ist das ja schon drin im Begriff Fürsorge betreiben, also sich anstelle von jemand anderem zu Entscheidungen durchringen müssen und zwar nicht nur im Denken, sondern auch im Handeln. Jetzt ist es aber ja so, dass wir bei Paternalismus, wie bei Ismen überhaupt, inzwischen in unseren Kontexten gern mal so einen Reflex haben, nämlich böse. Und das ist auch das, worum es geht, ne? Dass man sagt, das geht gar nicht. Also es gibt harte Formen von Paternalismus, wobei ich gar nicht in hart und weich unterscheiden würde, aber that said, egal. Es gibt Formen davon, wo wir sagen, die sind ethisch überhaupt nicht relevant, weil sie gehen von vornherein nicht. Mhm. Also jemanden in sein Denken und sein Handeln einzugreifen, obwohl die Person das gut selber machen könnte, wollen wir nicht, das weisen wir ab. Also lesen wir Paternalismus als Begriff eher negativ. Jetzt lesen wir ja aber den Begriff der Fürsorge eher positiv. Aus Gründen, ne? Weil wir Care auch ein Stück voranbringen wollen, sowohl im Diskurs als auch im persönlichen Zusammenleben und da Fürsorge eben eine zentrale Rolle spielt. Aber das Phänomen ist ja so anders nicht. Also auch bei Fürsorge kann es ja Formen geben, wo ich den Willen des Gegenüber nicht unbedingt mit in meine Handlung einbeziehen kann, zum Beispiel auch, oder auch durch Gewohnheit oder unreflektiert darüber hinweggehe, weil ich eigene Werthaltungen habe, die dem widersprechen und so weiter und so fort. Also Fürsorge kann auch nicht das reine Positivum sein und Paternalismus das reine Böse. Im Diskurs ist es aber häufig so, wenn wir sprechen. Und deswegen könnten wir vielleicht einen dritten, möglichst neutralen Begriff zumindest versuchen. Es ist gar nicht so einfach, aber wir könnten sagen, es geht um sowas wie stellvertretende Entscheidungen. So. Also wie wir das werten, ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn das Phänomen ist, eine Person oder eine Institution entscheidet stellvertretend für jemand anders, dann müssen wir uns das zumindest näher angucken und fragen, wann ist das legitim, wann ist das illegitim, wann ist es ethisch interessant, wann ist es ethisch uninteressant, und da hängen halt viele Fragen dran.
In meinem Kopf ist die ganze Zeit so gerattert, so väterliche Fürsorge, also Paternalismus. Das heißt, die väterliche Fürsorge ist etwas anderes als die mütterliche Fürsorge. Und das finde ich sehr spannend, weil wir also jetzt in moderner Betrachtungsweise sehen wir das, glaube ich, anders. Aber es sagt uns ein bisschen, wo das herkommt oder wie die Hierarchien zugewiesen waren zu dem Zeitpunkt, als dieser Begriff vielleicht auch entstanden ist oder verwendet worden ist. Ich weiß gar nicht, seit wann wir den in dieser Form verwenden. Mhm. Du hast gesagt, das hat auch was mit Staatswesen zu tun. Mhm. Zumindest in westlichen Regionen ist das Staatswesen tatsächlich ja männlich geprägt. Und da finde ich interessant, dass die väterliche Fürsorge sozusagen die Entscheidungsgewalt ist und nicht aber die alltägliche Fürsorge beinhaltet. Mhm. Also dass es da wirklich eine große Differenz darin gibt, wer die Fürsorge ausübt oder welchem Geschlecht oder welchem Status sie zugeordnet wird. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich nur Geschlecht ist oder auch Status, aber das finde ich an der Stelle wirklich interessant. Und auch, wer entscheidet über die Zukunft? Weil es geht ja um, ja, bei Paternalismus geht es ja um Entscheidungen für die Zukunft einer Person oder im Hinblick auf die Zukunft einer Person, was für sie in Zukunft das Beste sein sollte. Im Hinblick bestimmt auf gewisse Parameter. Also auch das müssen wir, glaube ich, gucken. In welchen Parametern waren welche Entscheidungen oder sind welche Entscheidungen für gut empfunden oder befunden worden? Also eine Tochter reich zu verheiraten zum Beispiel war lange eine gute Entscheidung für das Kind. Völlig irrelevant, was diese Person da sonst drüber gedacht hat. Aber genau, solche Sachen gehen mir da gerade so durch den Kopf.
Ja, ist auch genau richtig. Es ist historisch und systematisch interessant, sich den Begriff näher anzugucken. So im Wechsel vom 18. zum 19. Jahrhundert findet man das vermehrt in Staatsschriften. Und es kommt noch aus dem römischen Recht, weil der Pater Familias Hausvorsteher war. Wir denken dann so kleinfamiliär, im Haushalt wohnen da irgendwie 3-4 Personen. Nö, das waren ja früher richtig viele, das ganze Gesinde und so. Und irgendwer hat einen Hut auf und sitzt am Kopfende vom Tisch. Schön, dass wir beide am Kopfende vom Tisch sitzen, finde ich gerade. Und ist eben die Person, die das zu verantworten hat. Und das war klassischerweise nach römischem Recht der Pater Familias. So, und daher kommt das, ne, dass wir so eingerichtet sind, dass über das Gesinde und das Hauswirtschaftliche und so in den Alltagsphänomenen irgendwer entscheiden muss. Das ist auch unproblematisch, dass das andere Leute tun. Also Mütter, Mägde, irgendwie weiblich gelesene Personen, das passiert. Aber die Verantwortung, ne, der doofe Spruch, aber ich trage die Verantwortung, liegt bei einer anderen Person.
Mein Vater hat ihn oft bemüht.
Ja, siehst du, dann trag du doch mal das und ich trage die Verantwortung. Und natürlich kann man an Verantwortung schwer tragen und es kann schön sein, die zu delegieren. Auch das ist was, was man ja anschauen darf. Es kann ja auch sein, dass man so eine stellvertretende Entscheidung mit gutem Grund jemanden machen lässt. Man sagt, ich überblicke das nicht, bitte entscheide du. Nur wenn man darüber qua Einrichtung des Staates und des Familienwesens gar keine Entscheidungsgewalt hat und das gar nicht in Frage stellen kann, dann ist es natürlich problematisch, also aus heutiger Sicht. Dennoch, ich glaube auch, dass es gar nicht nur die geschlechtliche Aufteilung war, sondern vor allen Dingen die arbeitsteilige Gesellschaft, aber die hat sich halt entlang geschlechtlicher Normgebungen entwickelt und das kann man so schwer auseinanderziehen.
Ja, es hat ja auch was damit zu tun, wenn wir in diesen historischen Zusammenhängen denken, hat es ja schon auch was mit Schicht zu tun. Also es ist ja mittlerweile auch bekannt, dass diese Idee davon, dass zum Beispiel in Handwerksfamilien automatisch der Mann den Vorstand hatte, dass das so gar nicht war, dass es auch Frauengilden gab und so. Also da durch feministische Forschung gibt es ja da ganz neue Erkenntnisse in dem Bereich. Ich bin da nicht super firm drin. Aber das Interessante ist, was sich dann eben tradiert hat oder welche Geschichten wir erzählen und welche Geschichten wir eben nicht erzählen. Und da gucke ich halt gerade auch ganz gerne hin, ne? Also warum reden wir weiterhin von Paternalismus? Was ist mit, also ist Maternalismus, wird es genauso ernst genommen zum Beispiel wie Paternalismus? Worauf reagieren Menschen? Und da bin ich dann direkt wieder bei Gesetzgebung, wenn es darum geht, dass staatlich sozusagen Verbote, ich mache Verbote in Anführungsstrichen, weil es häufig nicht ausschließlich um Verbote geht, ne? Also das hat ja oft zwei Seiten. Und das finde ich sehr interessant, weil Menschen darauf ja unglaublich empfindlich reagieren in bestimmten Zusammenhängen.
Vor allen Dingen, wenn sie nicht mitentschieden haben darüber, was ihnen geboten oder verboten ist. Das geht ja auch mit demokratischen Grundsätzen gar nicht mal so gut überein. Das sehe ich schon ein, dass man das schwierig findet. Wenn, dann möchte man mit darüber entschieden haben, wie gesagt, dass jemand anderes die stellvertretende Entscheidung übernimmt. Und in bestimmten Feldern sind wir damit voll okay, nämlich wenn wir ExpertInnen bezahlen für irgendwas, weil wir das nicht so gut können. So, mach du die Steuererklärung und kriegst dafür die Kohle. Halten wir für tendenziell unproblematisch, also in so expertengeprägten Wissensformen sind wir da häufig gutgläubiger, politisch schwieriger. Ich glaube, es steht und fällt mit unseren Wertzuschreibungen auch, denn natürlich gibt es Formen von Maternalismus, aber bei gleichzeitiger Abwertung des Weiblichen, das ja nicht so,
ist nicht so
cool
wichtig
und hart und wichtig ist wie das Männliche, macht man darüber eher so Witze. Ne? Das sind dann irgendwie Karrierefrauen oder Rabenmütter oder so, die so in die, ja, da gibt es ja dann ganz viele Figuren für, gerade lese ich Hexen von Scholle. Wie gesagt, die Hexenverfolgung war im Prinzip auch eine Frauenverfolgung. Ne?
Ja, natürlich.
Und wenn wir das mit diesen, das, wie gesagt, ich kann es kaum auseinanderdröseln, wenn wir das mit diesen Bewertungen zusammendenken, dann ist es schon so, dass es einerseits eine arbeitsteilige Gesellschaft ist nach Schicht und andererseits eine nach Geschlecht.
Aber ich möchte deinem Experten, deiner Expertenthese oder ExpertInnenthese entgegenhalten, wie hoch die Gemüter kochen, wenn es zum Beispiel um ein Tempolimit auf Autobahnen geht. Oder wie hoch die Gemüter kochen.
Denkt man ja selber, man ist Expertin
bei
genug.
Bei einer Gurtpflicht oder beim Rauchverbot in Kneipen. Also selbst ich erinnere mich an Phasen, in denen wirklich massiv aufbegehrt wurde gegen eben eine Paternalisierung durch den Staat, eben durch solche Gesetze. Und in dem Fall sind es ja dann wirklich Verbote, aber zum Schutz anderer. Und da wird sozusagen
die Gurtpflicht nicht. Die Gurtpflicht ist tatsächlich paternalistisch interessant. Anschnallpflicht, wenn man sich damit nur selbst gefährdet. Das müsste ich ja machen dürfen. Da tue ich niemand anderem erstmal Schaden. Es sei denn, es ist nachweisbar, dass ich dadurch die andere Person mit im Auto
aber wenn du zum Beispiel deine Kinder nicht anschnallst,
dann ist das was anderes. Ne? Ja, aber Kinder fallen noch unter, aber unter Erwachsenen müsste die, also Anschnallpflicht müssten wir unter strengen paternalistischen Bedingungen schwierig finden. Ja. Ich sage es nur.
Ich hatte die Diskussion vor Jahren mal mit einem Freund und es ist nicht gut ausgegangen.
Ich ziehe mich auf die Literatur zurück, wenn sowas aufkommt. Ich warte schon auf die Helmpflicht für RadfahrerInnen und dann, was dann wieder hochkochen wird.
Ja, aber das Gute ist, und dann da kämen wir zum Bogen zur Autonomie, der war halt Hardcore-Autonomie-Vertreter. Also der war so auch Hardcore-autonome Linke, glaube ich, damals, würde ich ihn so einordnen. Also ich weiß nicht, ob er da irgendwie zugehörig war, aber das war schon ganz spannend, mit jemandem zu diskutieren, der so wirklich ganz hart auf der Autonomie des Menschen bestand und der wirklich kein Argument gelten ließ für diese Gurtpflicht oder Anschnallpflicht.
Ja. Ah ja, es ist ja auch wirklich, wenn man sich auf die Seite der Autonomie schlägt und sagt, alles was Fürsorge ist, ist im Prinzip Bevormundung, für die einzelne Person eine Entscheidungsmöglichkeit. Also zu sagen, ich will überhaupt gar keine Form von Fürsorge an mich heranlassen.
Zum Lebensende reden wir nochmal neu. Auch zwischendrin.
Also, ja, aber dann besonders.
Wollte ich gerade sagen, aber du krieg mal Kinder.
Ja, na klar. Ja, ja, aber tut der ja nicht.
Weiß man
der
nicht.
Autonomie-Mensch möchte ja autonom bleiben und nicht in heteronome Verhältnisse rutschen. Natürlich ist es eine Position, die man einnehmen kann. Und deswegen finde ich das so wichtig, in diesem Spannungsfeld von Paternalismus und Autonomie keine harten Oppositionen begrifflicher Natur zu fahren, weil wir sonst zu keinen Schlüssen kommen können. Also das ist eine mögliche Haltung, die man haben kann, glaube ich. Und dann ist auch völlig unproblematisch, wenn jemand suizidal ist und dann keine Hilfe bekommt oder so. Dann ist das eben so. Ist eine gültige, im Zweifel erwachsene Entscheidung, müssen wir akzeptieren. Aber auch bei Autonomie ist ja interessant, wie wir den Begriff denn verstehen. Und zwar nicht, wie ich den verstehe, ich allein, sondern wie wir den verstehen. Mhm. Das ist in den letzten Jahren für mich eine hermeneutisch interessante Frage geworden. Bei fast jedem dieser Begriffe stelle ich immer die Frage, wie verstehen wir Autonomie? Und nicht, wie verstehe ich das oder wie versteht das Lexikon das?
Also wir im Sinne von wissenschaftlich definiert?
Ja, schon. Also Okay. Wie versteht man das im Diskurs? Aber auch, wie verstehen wir, die wir ja alle von diesen Fragen betroffen sind, das? Denn das ist ja auch ein Ding. Wenn ich über Autonomie spreche, muss ich ja grundsätzlich erstmal jede Person als erstmal autonomiefähig ansehen. Das ist nun mal Grundgesetz, ne? Darauf haben wir in dem Fall uns geeinigt. Ob das tatsächlich so ist, ist eine andere Frage. Aber diese Grundsatzentscheidung, Menschen erstmal als autonomiefähig anzusprechen, ist für uns jetzt gesetzt, muss kritikabel bleiben, natürlich, aber ist etwas, womit wir erstmal argumentieren. Und dann kann ich über Einschränkungen reden. Gleichzeitig weiß ich aber ja auch, dass im Vollstsinne Autonomie einfach im Zusammenleben Blödsinn ist. Funktioniert nicht. Ich bin heteronom, immer schon. Ich komme durch eine andere Person zur Welt. Das habe ich nicht selbst bestimmt, ob ich überhaupt zur Welt komme und wie. Da bestimme ich vielleicht auf einer Ebene mit, aber das ist schon nicht mehr meine ganz eigene Entscheidung. Und in einem kognitiv hochgerüsteten Begriff von Autonomie, nämlich Selbstgesetzgebung, wie wir das so im Erbe der Aufklärung verstehen, da hängen schon viele Fähigkeiten dran, die nur wenige Personen so leben können. Mhm. Denn das hieße, vollständig autonom bin ich nur, wenn ich zu jedem Zeitpunkt fähig bin, eine Reflexion zweiter Ordnung zu schaffen. Also nicht nur über das nachzudenken, was ich so tue und denke, sondern warum ich das tue und denke. Und sobald ich das tue, komme ich übrigens drauf, dass ich das nicht alles selbst entschieden habe, sondern in sozialen Gefügen eben vieles für mich mitbestimmt wurde, qua Sozialisation und Erziehung und so. Und es ist auch daran gebunden, mich zu meinen Wünschen und Überzeugungen zu verhalten. Mhm. Und auch das ist nicht immer möglich, weil es mehr oder minder enge Zwangslagen gibt, in denen ich nicht frei entscheide, wo ich hingehe, was ich mache. Das ist zum Teil ja auch juristisch vorentschieden. Da denke ich häufig an die unterschiedlichen Aufenthaltsstatus. Und dann hängen da Autonomiefragen dran. Das heißt, wir müssen allen Personen, die nicht vollständig im totalen Sinne autonom sind, müsste man deinem Bekannten da entgegenhalten, im Prinzip absprechen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir Autonomie als so eine Art Stufenkonzept verstehen. Oder manchmal wird es auch Schwellenkonzept genannt, dass man sagt, bis dahin. Und dann verliert man diesen Status, dann darf über einen bestimmt werden oder muss. Oder ja, unter einer bestimmten Schwelle ist es schwierig, über dieser Schwelle müssen wir es wieder zutrauen. Und natürlich sind das kompliziertere Setzungen, weil wir ja darüber ständig diskutieren müssen und weil Bandbreiten immer Kacke sind, um absolute Entscheidungen zu treffen. Das geht halt nicht.
Totale Autonomie kann es ja auch eigentlich nur im luftleeren Raum geben.
Ja, und ich würde sagen, ist Menschen gar nicht gemäß.
Naja, aber selbst wenn ich jetzt als EinsiedlerIn in der Natur leben würde, wäre ich ja immer noch nicht autonom, weil die Natur ja zum Beispiel entscheidet, wann habe ich was zu essen, treffe ich dieses Reh oder nicht, sind wir gute Freunde, landet es mal in meinen Teller so.
Ja.
Also das gibt ja schon Dinge, die ich nicht entscheiden kann. Ich werde immer damit leben müssen, dass ich zu einem Teil auch abhängig und ausgeliefert bin.
Genau.
Und das, also mir wird das ja als Radfahrerin nochmal deutlicher bewusst, auch im Gegensatz zu denen, die gewohnt sind, ein Auto zu nehmen und die nicht im Blick haben, dass ich deutlich abhängiger bin von Umwelteinflüssen, von Tageslicht zum Beispiel. Ich bin natürlich unabhängig, was Fahrzeiten angeht. Ich habe weniger Stau. Ich habe mehr Bewegung. Also es gibt schon auch so Plusseiten dafür, aber natürlich macht mich das weniger autonom.
Autonom.
Ja. Das sowieso. Aber auch im Sinne von den Abhängigkeiten durch Umwelteinflüsse. Und da ist halt auch wirklich die Frage, wie weit wollen wir das oder wie sinnvoll ist das auch, da eine komplette Unabhängigkeit einzufordern. Natürlich macht uns zum Beispiel auch, dass wir heizen können und damit schöne Grüße an alle in Berlin, die ohne Heizung sind, entweder durch Stromausfall oder durch Hauseigentümerfirmen, die keine Heizung reparieren wollen. Aber so, ne, dass wir natürlich heizen können zum Beispiel, macht uns unabhängiger von Jahreszeiten und macht unser Leben einfacher und so. Also selbst wenn ich daran denke, wie meine Oma noch gelebt hat, in so einer Hütte im Wald, da war nichts mit Heizung. Also klar, Holz verbrennen, ne? Aber Heizung in jedem Raum war halt nicht.
Ja, es ist ja nun so, jemand oder etwas zahlt den Preis.
Ja,
es ist
ja, ja.
So. Ne? Also frühes,
wir alle.
Ja, frühes Nachdenken über Paternalismus gibt es auch im Zusammenhang mit Kolonialismus. Also dass zum Beispiel Sklavenbesitzende gesagt haben, ja, wie, ich bin für die verantwortlich, versuche das ja gut zu machen, sind ja meine Arbeitskräfte, ne? Und so ein Fürsorgeargument in Anschlag gebracht haben. Und das System dabei gar nicht daraufhin befragt, ob das irgendwie gerecht ist, sondern es ging darum, Fürsorge für diese Menschen zu betreiben, die den Preis zahlen. Oder die Umwelt zahlt den Preis. Das erleben wir ja nun für unsere Jahrzehnte, in denen wir, was heißt die Umwelt? Aber
ich wollte gerade sagen, also wir sind ja Teil davon, ja, deswegen fand ich das gerade interessant.
Also die Ressourcen, die wir ausgebeutet haben, sind dann im Zweifel nicht nachwachsend so schnell, wie wir sie ausgebeutet haben. Ja, es ist
deswegen wird in anderen Staaten gerade Öl gebunkert.
Ja, schwer zu leugnen, dass das vielleicht keine so schlaue autonome Entscheidung war, weil man, es ist Augenwischerei, dass man darüber selbst entscheiden könnte. Es fällt auf einen zurück, so.
Ja, auch mit Blick auf die jeweilige Heizung.
Ja, natürlich.
In Mietverhältnissen entscheidest du nicht darüber, wie in deiner Wohnung geheizt wird.
Ja, genau. Und jetzt müssen wir gar nicht all diese Einzelbeispiele durchgehen, um zu verstehen, dass die komplette Autonomie gar nicht der Fall ist, aber es ist schon wichtig, mal zu gucken, wo wir überall eingelagert sind in, ja, man kann das Fremdbestimmung meinen, man kann das aber auch Beziehung nennen, ne? Also ja, in Interdependenzen meinetwegen.
Genau, Abhängigkeiten
und,
auch.
Ja, genau, wo was passiert, wo wir ja, im Zweifel ausgeliefert sind oder zumindest unsere Handlungen Folgen haben, die wir vielleicht so nicht so gerne angucken, aber die dann doch irgendwann kommen. Und diese vollgültige Autonomie ist vor allen Dingen hier, wie ich sie vorgestellt habe, geistig gedacht. Ne? Das ist das Erbe der Aufklärungsgedanken, wobei auch jetzt Lesarten auftreten, die sagen, das kam jetzt gar nicht so idealistisch daher, dass Menschen einfach was Neues gedacht haben, sondern es hängt damit zusammen, dass neue Ressourcen verfügbar waren, dass Menschen unabhängiger wurden. Das ist auch ein interessanter Gedanke, aber ja auch kein anderer Gedanke. Dieses Wachsen von Autonomos, ich kann mir selbst das Gesetz geben, ich bin nicht mehr so eingelagert in Fremdprozesse. Das ist schon etwas, was wir hier für Europa so beobachten können. Und da ist das Pendel halt relativ weit ausgeschlagen, ne? In so eine Richtung von, du kannst mir ja nichts, mache ich selber, entscheide ich alles selber. Ja, das fällt einem dann oft der Föß.
Also Silvester hat in Köln, glaube ich, am 31. um gefühlt 18 Uhr angefangen, zumindest da, wo ich wohne.
Ja, das war aber juristisch okay. Ich musste auch nachgucken. Mach das mal mit Kindern. Die kannst ja nicht bis Mitternacht. Och, und dann.
Nee, aber es war tatsächlich kaum ein Unterschied. Ich konnte Mitternacht nicht mehr feststellen.
Echt?
Weil es so viel war.
Kommt offensichtlich aufs Wohngebiet an. Aber das wird das nächste. Böllerverbot. Ja. So, Christe, habe ich am nächsten Tag Vorschlag gekriegt, ich möge die Petition unterzeichnen. Hin und her gerissen zwischen, ja, natürlich ist das richtig und, oh Gott, mein Kind stirbt vor Trauer, wenn es nicht seinen Knallteufel anzündet. Das sind genauso Entscheidungen, die es schwierig machen, im Alltag zu navigieren. Ne?
Du kannst auch laut Plastikflaschen aufeinander klatschen. Macht auch
was wir schon alle gemacht haben. Frag nicht. Gar nicht, was ich schon an Ersatzhandlungen angeboten habe, ist natürlich alles einfach nicht so geil.
Nein, nein,
so, warmer Pulli ist nicht so schön wie Heizung aufdrehen. Das ist im Zweifel aufwendiger. Es gibt eben bequemere Formen und unbequemere Formen von allem. Also ich sag nur, wir müssen
Pulli
gar
macht
nicht
keine warmen Füße.
Ja, richtig. Die Wollsocke schon, aber nur eine Zeit lang. Es gibt halt Formen von Autonomie, die auch eben nicht rein kognitiv sind. Wir haben uns so darauf kapriziert, dass das irgendwie ein geistiger Begriff ist, aber wie abhängig wir material mäßig sind. Also klar, Marx hat das bedacht und die ganze Schule. Aber das müssen wir irgendwie, ist mein Gefühl, auch am eigenen Leib erfahren, um zu spüren, was es bedeutet, dass wir nicht über uns selbst bestimmen. Und da wird es dann aber schmerzhaft und dann schreit man halt gern direkt los und sagt, hey, da bin ich fremdbestimmt, das ist total schlimm. Und hat eben nicht auf dem Schirm, dass Fremdbestimmung auch heißen kann Fürsorge und auch heißen kann, ich kann das vielleicht selbst entscheiden, wo es gut wäre, wenn man für mich eine Entscheidung träfe.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, in welchem Gewand das sozusagen daherkommt. Mhm. Also ist es ein Angebot oder ist es eine so eine überstülpende Bestimmung? Also ein Angebot wäre für mich zu sagen, komm, wir diskutieren das, wir gucken mal, welche Entscheidungsträger können wir damit rein und wie wäre für möglichst viele diese Entscheidung gut und das dann aber auch transparent zu machen und zu erklären. Was mir ja häufig fehlt oder was, glaube ich, das Schlimmste für mich ist an Paternalismus, hast du eben auch gesagt, dass es nicht mitentscheiden zu können. Im Zweifel muss ich aber nicht mitentscheiden können. Ich muss zumindest verstehen, warum. Ich brauche jemanden, der das gut erklären kann, der das transparent machen kann und der mich vielleicht auch dadurch mitnimmt und nicht das Gefühl zu haben, da wird jetzt einfach über meinen Kopf hinweg entschieden, weil das eben so ist. Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, so, weißt du, nein.
Ja, es ist perfide, wenn diese Einsicht mit Argumentationsmacht daherkommt, gegen die man gar nichts sagen kann.
Ja.
Dann habe ich, also in erzieherischen Verhältnissen ist das der Klassiker, dem anderen so lange zu erzählen, warum es tatsächlich das Beste für ihn oder sie ist, bis da totale Einsicht erfolgt, nicht nur in was der Mensch von mir will, sondern auch in seine Überzeugung und warum der das will. Deswegen ist Adultismus ja so eine Form von früh. Also je nachdem.
Führ das ruhig aus.
Das akzeptieren wir halt früh. Das sind ja Menschen, die uns lieben, die für uns bestimmen und sagen, das ist das Beste für dich und das glauben wir auch und das glauben die auch. Mhm. Und deswegen ist das, und manchmal stimmt es auch, geh nicht auf der großen Straße spielen, damit du am Leben bleibst. Das ist eine sinnvolle Form zu entscheiden. Aber natürlich ist es auch so, dass wir damit tendenziell symbolischer Macht gegenüber relativ durchlässig werden, weil wir das als normal akzeptieren. Und was du eben sagtest, ist ja auch eine Form Sozialität zu leben, die nicht im engeren Sinne Paternalismus verdächtig ist, nämlich wenn wir das zugunsten Dritter argumentieren und sagen, diese Familie muss eben Regeln haben, damit wir alle gut leben können, deswegen muss ich deine Rechte beschränken, damit das alle können, dann ist es eigentlich kein Paternalismus. Gleichwohl kann ich da ja viel Überredungskunst geltend machen und so tun, als ob, das tut man mal nicht so, also bei Erziehung ist das allermeistens so, ne? Dass man das erklärt, warum das ja so wichtig ist und so.
Viel schöner sind die Ausflüchte, die man sich erfinden muss, wenn man selber etwas möchte.
Ja, ja, genau, Ausnahmen. Es war eine Ausnahme. Man darf auf keinen Fall sagen, weil ich erwachsen bin und du nicht. Das haben wir schon gelernt. Da sagt man halt was anderes, warum das für einen selbst okay ist und für die andere Person nicht. Das meine ich. Also ich glaube, wir kommen halt nicht raus. Aus dem Diskurs nicht. Das wird passieren, solange wir erziehen und andere Menschen um uns rum haben. Und aus den Fragestellungen des Paternalismus auch nicht, weil es ja nicht aufhört, dass es Machtverhältnisse gibt. Man muss viel eher fragen, wo sind die problematisch und wo werden sie illegitim missbraucht? Das sind natürlich auch Grenzfragen. Das kippt dann leicht, ne? Gerade bei so Schwellenkonzepten. Und wo sind sie aber notwendig, gut argumentiert oder vielleicht auch mit eigenem Zähneknirschen durchgesetzt? Wenn ich zum Beispiel Entscheidungen treffen muss, mir passiert es oft im Zusammenhang mit Seminaren, insbesondere wenn ich sie online mache, dass ich auf die Mitsprache der Kohorte total hoffe, die aber aus Gründen, nicht weil die frackig sind, sondern weil die Form das vielleicht nicht hergibt oder ich es nicht gut genug didaktisch anleite oder aus Gründen gibt es diese Mitsprache nicht in dem Umfang, in dem ich sie
wird
gerne
nicht
hätte.
Genutzt.
Ja. Und dann ergehe ich mich in oder Fragen, was immer ganz scheiße ist. Wollen Sie das oder das? Hände hoch. Funktioniert nicht. Moment. Wollen Sie das? Hände hoch. 10 Sekunden warten. Wollen Sie das andere? Und das ist ja auch nur ein Dropdown-Menü. So, wenn ich frage, was wollen Sie denn? Wie wollen wir denn weitermachen? Dann ist Stille im Raum und die Kameras gehen aus. Okay, funktioniert nicht. Und dann muss ich sagen, okay, dann werde ich jetzt mal hier didaktisch durchregieren. Ich mache mal, wie du sagst, ein Angebot. Sinnvoll wäre es, so und so und so zu machen. Aber natürlich habe ich auch eine Diskursmacht, die oder eine Mobilisierungsmacht vielleicht, die bedeutet, dass ich mit meinen Argumenten gut Menschen hinter mich bringen kann. Mhm. Ich habe mir das wirklich vorher überlegt, warum das sinnvoll wäre. Und dann klingt das auch total sinnvoll. Aber ob es jetzt das ist, was der studierende Mensch tatsächlich von dieser Seminarsitzung wollte, da komme ich nicht dahinter. Die gehen mit, die finden das okay. Und vielleicht ist das so eine Form von, ich bin okay mit der stellvertretenden Entscheidung, paternalisier mich ruhig mal, du bist ja hier die Expertin. Dann ist das in Ordnung, mhm. aber ich fühle mich tendenziell unwohl damit. Das mhm. merke ich wohl im Prozess. Mir wäre lieber, mir würde am Anfang gesagt, wir wollen ungefähr das und das und das. Ich kann dann sagen, oh, das kann ich leisten, das kann ich nicht so leisten. Dann wäre vielleicht sinnvoll, so und so vorzugehen. Und mir ist auch recht, wenn ich im Prozess aufgehalten werde. Also wenn jemand sagt, warte, das war viel zu schnell oder können wir über das und das nochmal näher hinsprechen, dann finde ich das super, aber es passiert relativ selten und dann agiere ich meine Macht die ganze Zeit und es fühlt sich vielleicht nicht schön an, aber das meinte ich eben mit zähneknirschend akzeptieren, damit es eine einigermaßen sinnvolle Seminarsitzung wird, möchte ich auch von Inhalten nicht absehen. Ich mhm. möchte ja dann nicht sagen, oh, Bankrotterklärung, oh, machen wir wieder aus. Ne? Oder ein Kollege von mir hat das mal gemacht eine Zeit lang. Fand ich auch cool, aber ich schaffe das irgendwie nicht, zu sagen, so, da sind wir, dann studieren Sie mal. Das war's. Und dann ging er wieder raus. Ja, ist eigentlich eine gute Intervention, aber auch, wenn man es allzu oft und allzu lange macht, ist es so leicht verantwortungslos, finde ich. Man muss ein Angebot machen, was vielleicht sinnvoll wäre. Aber das meine ich, man kommt irgendwie nicht raus. Man kommt nicht raus, um sich zu legitimieren, aber es gibt ja gute Weisen, hoffe ich, damit umzugehen.
Ich finde es insofern interessant, weil mir zwei Dinge im Kopf sind. Das eine ist Hierarchie und das andere ist Erfahrung. Hierarchie ist, also die Frage ist, wie streng hierarchisch ist es, wie zugewiesen ist Macht und wie okay sind wir damit? Und was wir gerade erleben ist, dass wir Menschen in den Hierarchien haben des Staates, die ein sehr autoritäres Denken mitbringen und ein Bestehen auf Hierarchie innerhalb der eigenen Regierung zum Beispiel, und das auch ausleben und dass das nicht mehr zeitgemäß erscheint, weil das in vielen anderen Kontexten sehr anders gelebt wird, zumindest oberflächlich betrachtet, weil am Ende wird es immer diese Hierarchien geben und die Person, die was verantwortet, das merken wir gerade, wenn entschieden wird, wo Entlassungen stattfinden und so. Und das ist das eine, woran ich denken muss. Das andere, woran ich denken muss, ist wirklich Erfahrung. Also wie viel Erfahrung kann ich dieser oder meiner Entscheidungsfindung beifügen? Habe ich die Erfahrung schon mal gemacht, zum Beispiel mit dir, dass wenn du entscheidest, dass das gut für mich ist, dann lasse ich dich gerne nochmal entscheiden. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht gut ist, dann werde ich dir eher widersprechen. Aber diese Erfahrung brauche ich halt meistens erstmal. Und für mich ist das ganz interessant, ich habe jetzt ja jahrelang dieses 30 Days of Yoga gemacht, mit Yoga mit Adrian. Und die macht halt 29 Tage, macht die Anleitung und am 30. Tag sagt die so, wir machen jetzt zusammen Yoga, ich mache hier was und ihr macht, was ihr wollt. Ja. Und ich bin jedes Mal, ich habe viel Bewegungserfahrung, ne? Ich kenne auch viele Übungen, aber jedes Mal, obwohl ich weiß, dass es kommt, bin ich an diesem 30. Tag völlig überfordert damit, alleine zu entscheiden, weil sie hat die ganze Zeit entschieden, ich habe sie entscheiden lassen, ja, und es war gut für mich, es hat Spaß gemacht und so. Und dann soll ich das jetzt plötzlich alleine entscheiden und dann geht mein Gehirn und sagt so, nee, das wollen wir jetzt aber. Ich will mir jetzt nicht selber auch was ausdenken. Und dann gucke ich mir halt das Angebot an, aber mir fehlt dann trotz allem die Anleitung, weil ich sie die ganze Zeit hatte. Und so wie das für dich komisch ist oder sich unwohl anfühlt, sozusagen deine Macht auszuüben, fühlt es sich für mich komisch und unwohl an, dass jemand seine Macht dann eben nicht ausübt und mir die Anleitung sozusagen verweigert und ich wieder auf mich selbst zurückgeworfen bin. Also auch diese autonome Entscheidungen, das kann sich doof anfühlen. Ne? Das kann einfach auch überfordernd sein. Und deswegen finde ich das so spannend, dass es Menschen gibt, die so wirklich total auf ihrer Unabhängigkeit und Autonomie bestehen. Und zu den Menschen gehöre ich tendenziell auch eher. Und dann aber so aufgeschmissen sind, wenn jemand sozusagen die Anleitung verweigert.
Kenne ich gut und war auch tatsächlich die Rückmeldung der sehr vorsichtigen, aber sehr freundlichen Studierenden, dass sie gesagt haben, ja, weißt du, jetzt haben wir irgendwie die ganze Schule hinter uns gebracht, gerade ErstsemesterInnen. Und uns ist immer gesagt worden, was wir wann zu tun haben. Und jetzt kommst du und sagst, mach mal selber, das funktioniert nicht. Das ist tatsächlich Übungssache und das darf man nicht unterschätzen. Die Erfahrung kann man sehr gut heben in diesen Prozessen, wenn wir dieses Spannungsverhältnis zwischen Autonomie und Paternalismus angucken, weil wir Erfahrung ja für alles brauchen, was im Alltag so entschieden und gedacht wird. Das bestimmt nun mal unser Handeln, wie du gesagt hast. Und das heißt, ich kann als die Person, die im Hierarchieverhältnis tendenziell auf der höheren Stufe ist, wenn wir schon so argumentieren mit oben und unten, zumindest akzeptieren, dass Betroffenheit auch Expertise ist und dass Erfahrung auch Expertinnenwissen ist. Das heißt, erfahren zu sein in der Überforderung mit Improvisation zum Beispiel, kann was sein, wovon ich lernen kann, wenn ich das nicht bin, wenn ich super improvisieren kann und habe dann aber einfach Menschen, die sagen, ich kann das überhaupt nicht, ich habe das nie geübt, dann kann ich davon lernen. Das ist auch eine Expertise. Und ich kann die ja im Prozess des weiteren Anleitens nutzen, entweder um gezielt darauf zu verzichten, weiter anzuleiten. Ich kann aber natürlich auch irgendwie sanftere Zwischenformen des Aushandelns anbieten. Das ist ja das, was du meintest, ne? Dass man ein Stück auch gemeinsam üben muss. Und so verlernt man, glaube ich, auch am ehesten das Verlernen von Autonomie.
Ja.
Man muss da doppelt verlernen. Das ist ein gemeinsames Üben, wie es denn vielleicht nicht adultistisch ginge zu erziehen, während ich gleichzeitig aber Fürsorge trage und Verantwortung. Also die will ich ja auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern
nee, und Verbindung
gehört dazu.
Pflege, ne? Weil das ist nämlich, glaube ich, das, was schwierig ist oder vielen Menschen auch schwerfällt, ist Verbindung zu pflegen, in Verbindung zu bleiben und auch auszuhalten, dass zum Beispiel die eigene Entscheidung in Frage gestellt wird. Weil ich glaube, wir haben nicht so ein großes Problem damit, wenn jemand sagt, entscheid du halt oder ne, so ich entscheide das jetzt halt und alle sind damit d'accord und finden das gut. Das ist ja unproblematisch. Wo es problematisch wird, ist, wenn jemand sagt, so ich entscheide das jetzt und dann sagt die andere Person, ja, bis gerade fand ich es gut, jetzt finde ich es aber nicht mehr gut.
Ja, genau, gegen deinen Willen. Und das ist ja der Punkt, an dem Paternalismus tatsächlich greift. Wenn man sagt, ich entscheide aus Gründen, die
weil
für dich
kann.
Gut sind, ja, weil ich diese Herrschaft ausüben kann, gegen deinen Willen. Und das ist nur in sehr wenigen Fällen so, dass das zustimmungsfähig ist. Ich denke jetzt an Situationen, also es ist ja wie gesagt eine auch der Theorietradition im Ärztinnen-Patientinnen-Verhältnis, wo das total schwierig sein kann, weil so eine Situation ad hoc eintreten kann. Das heißt, dieses ich bin erfahren damit, ob die andere Person eine gute Entscheidung trifft oder nicht, fällt schon mal weg. Das muss im Moment entschieden werden. Anderes Beispiel, da habe ich letztens eine Arbeit drüber gelesen, ist Inobhutnahme, wo man partizipativ mit den Kindern entscheiden will oder mit den KlientInnen und es geht nicht, weil es schnell gehen muss, weil da Gewalt im Spiel ist oder so. Und dann ist, wie gesagt, diese Erfahrung weg. Da ist erstmal nur eine Person, die das Amt inne hat und wo ich darauf vertrauen muss, okay, da gibt es vielleicht so eine Art ExpertInnenwissen, das jetzt wichtig ist. Vielleicht gibt es auch gut geregelte Prozesse, auf die ich mich verlassen kann, aber auf recht viel mehr kann ich mich nicht so verlassen. Und dann ist es sehr gut, wenn diese Person, die auf dieser Seite der Hierarchie ist, sehr wohl weiß, ah, da ist aber auch eine Art Wissen, das ich nicht habe beim Klienten. Nämlich das Wissen darüber, wie die eigenen Werthaltungen sind. Das weiß ich ja nicht. Doof ist, wenn das gar nicht vorhanden ist. Diese Fälle gibt's ja auch. Dass meinetwegen Verwandte sagen, das ist gar nicht sie selbst. Ich erlebe diese demente Person gar nicht als kongruent mit dem, was ich bisher von ihr kennengelernt habe. Und das ist problematisch, weil wir den Personenstatus natürlich auch für diesen Moment akzeptieren müssen und für diesen Moment Autonomie postulieren müssen. Aber wenn da eine Klammer dran gesetzt ist im Sinne von, ist total untypisch, kann ich jetzt gar nicht einschätzen, dann ist es was anderes, als wenn jemand sagt, ja, ist kongruent mit dem, was ich bisher von der Person kannte.
Da gibt's ganz spannende Reels zu auf Instagram von Menschen, die eben pflegen und die eben mit dementen oder Alzheimer-Personen arbeiten. Und die versuchen zu zeigen, wie man damit umgehen kann. Da greift eine Frau in ihren Kleiderschrank, nimmt sich was raus und sagt, es ist ihre Kleidung, ne? Also auch eine, die sie angeschafft hat, in einem Zustand, in dem sie noch nicht dement war, greift diese Kleidung raum und sagt, das ist ja furchtbar. Also wer wird niemals, würde ich so, wer hat mir das in den Kleiderschrank? Das ist ja unglaublich hässlich. Und jetzt kann man sich vorstellen, Angehörige würden sagen, naja, aber das hast du dir ja gekauft.
Das hast du doch immer gern getragen.
Ja, genau. Und dann sagt die Pflegerin aber so, ja, ne? Also es ist wirklich, also das verstehe ich auch nicht so. Und es geht einfach in diesem Moment mit. Und man merkt, wie sich die Person entspannt, weil sie ernst genommen wird,
ja,
und nicht an dem gemessen wird, was vorher war.
Ja.
Und das finde ich so spannend, weil uns das ja häufig extrem irritiert. Du hast das doch immer so, warum ist das jetzt nicht mehr? Und weil es schon immer so war, nehmen wir vorweg, dass diese Entscheidung immer wieder so ausfallen muss. Jetzt sind Menschen aber keine Maschinen. Und es kann halt sein, dass irgendwelche Erfahrungen zwischen heute und gestern oder morgen liegen, die mir plötzlich sagen, nee.
Kann sogar sein, dass ich mich im bisherigen Leben immer gezwungen gefühlt habe, die blöde Bluse zu tragen, weil alle die so hübsch fanden. Und jetzt kommt mal mein wirkliches Ich zutage und sagt, wer hat die
zerschnittene Metal-Shirt,
Polyester in meinen Schrank hängen, will ich nicht, weg damit. Kann ja ehrlicher und authentischer sein tatsächlich. Deswegen sage ich, dieser Personenstatus ist auch nicht unproblematisch,
nein,
weil wir gewöhnt sind, ihn zuzuweisen mit Authentizität, dem Gewohnten. Aber auch ein ungewohntes und ein momenthaftes gehört ja dazu. Das heißt, wenn ich für jemanden zu entscheiden habe, muss ich diesen Moment ernst nehmen. Kann ich sagen, ja, das ist jetzt eine Abweichung, machen wir alles wie normal. Gleichzeitig darf ich auf dem Schirm haben, dass es eben nicht nur Momente gibt, die sich aneinander reihen, sondern dass sie aus dem Kontext von Vergangenheit und, das hast du eingangs ja gesagt, möglicher Zukunft kommen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich verweigern, etwas, das mögliche Zukunft zu eng macht. Also wenn ich jetzt sage, die findet alle Klamotten schlimm, die Person, wir denken jetzt mal verrückt, ne? Dann schmeißen wir jetzt alles weg. Dann hast du morgen nichts anzuziehen.
Ja.
Das ist doof, weil dann ist dir morgen kalt. So, jetzt mal im doofen Beispiel
aber
gedacht.
Aber es gibt solche Handlungen.
Aber
gibt
natürlich
es ja, dass man,
gibt es das.
Genau.
Ja, ja. Dass man das für den Moment macht und alles erstmal wegtut. Wenn alle möglichen Beispiele. Kind kommt heim, ist total angepisst davon, dass es 10 Minuten am Tag lesen muss. Und das Einzige, was hilft, ist zu sagen, ich verbiete dir das Lesen. So, wir tun jetzt alle Bücher weg in eine Kiste, wenn du das so schlimm findest. Du darfst jetzt nur noch spielen. Auf gar keinen Fall lesen. Also für den Moment einmal ernst zu nehmen und das Erstaunen auf der anderen Seite ist auch sehr hübsch zu betrachten. Weil natürlich schmeiß ich nicht alle Bücher weg, sondern stell die halt mal weg, damit das Bewusstsein davon entlastet ist. Und ein freiwilliger Zugriff darauf wieder möglich wird irgendwann. Mal gucken, ob es passiert. Aber ne, dieses Spannungsverhältnis auch zeitlich auszuhalten, ist, glaube ich, ganz schwer, gehört aber zur gemeinsamen Entscheidungsfindung dazu. Da fand ich den Hinweis total wichtig, dass alle diese Entscheidungsfindungen, egal ob sie stellvertretend oder von mir selbst her passieren, eine soziale Dimension haben, immer. Ne? Das war das, was wir eben gesagt haben. Ein kleines Maß Fremdbestimmung ist sowieso dabei. Die haben aber auch immer eine zeitliche Dimension. Das wird Auswirkungen haben auf später, das kommt von irgendwoher früher und trotzdem ist der Moment jetzt, wie er ist. Und wir sollten nicht allzu schnell argumentieren, den Moment zu opfern für die Zukunft. Das wurde früher in Erziehungstheorien zum Beispiel sehr gern gemacht, dass man gesagt hat, ich muss dir das jetzt verbieten, damit du das später kannst. Schwierig. Also in diesem Beispiel mit Demenzkranken wird es, glaube ich, sehr offensichtlich, dass das nicht die allerbeste Möglichkeit ist, damit umzugehen.
Ja.
Und die dritte ist eben die Sachebene. Also zu sagen, jede dieser Entscheidungen muss informationsgesättigt irgendwie passieren, aber die Informationen, die bei der anderen Person liegen, sind genauso wichtig wie meine oder zumindest gleichwürdig. Sie sind nicht gleichwertig, das sind andere Dinge, aber sie haben das gleiche Recht.
Ich glaube, dass in solchen Fällen ja auch Selbstreflexion total hilfreich ist, ne? Dass man sich mal die Zeit nimmt, sich auf sich selbst zurückzuwerfen und zu überlegen, wann hatte ich das zuletzt, dass ich das eine wollte und dann wollte ich es aber doch nicht mehr. Also
ja.
Einfachstes Beispiel, ich kaufe ein für ein Essen, weil ich heute denke, morgen könnte ich da Lust drauf haben. Und dann liegt diese Zucchini, mit der ich eigentlich was Tolles machen wollte, 5 Tage in meinem Kühlschrank, weil ich dann doch irgendwie
eher Bock
auf was.
Und dann will man sie ja auch erst recht nicht mehr.
Nee, Zucchini hält sich ja zum Glück sehr lange im Kühlschrank.
Ich hab da ein Problem mit Kohlrabi. Ich muss im Prinzip sofort verzehren, damit er lecker ist, dann nach 3 Tagen.
Sonst erstecke ich. Ja, aber so, ne? Also solche Sachen haben wir ja selber häufig. Klar. Und uns selber gestehen wir das total zu, weil wir natürlich bei uns und in uns und mit uns sind. Und für uns fühlt sich das total kongruent an. Aber darauf meine Außensicht einzunehmen, zu gucken, naja, ist es bei mir nicht auch so? Habe ich das nicht auch? Wie würde ich mir wünschen, dass dann mit mir umgegangen wird? Also möchte ich dann jemanden haben, der sagt, nee, die Zucchini hast du aber gekauft, du musst die jetzt essen? Und so gehen wir mit uns teilweise ja um.
Ja,
also,
wir gehen mit uns selbst auch so um. Ja.
Genau, und das finde ich halt das Spannende, rauszufinden, wie wir mit uns selber umgehen und dass wir das, was wir mit anderen machen, uns selber häufig ja auch abverlangen und dass das manchmal gar nicht notwendig ist und dass wir dadurch eben, und das fand ich so an dem Beispiel ganz gut mit dem Leseverbot, dass wir uns häufig auch selber also Dinge aufzwingen und uns Druck machen,
ja,
und das schon gar nicht mehr merken, weil dieser Druck so alltäglich ist, weil,
ja,
wir jeden Tag damit umgehen und weil das für uns der normale Zustand ist. Und wenn dieser Druck wegfällt, wir ja auch ein Stück weit auseinanderfallen und uns neu orientieren müssen. Darin kann, muss nicht, aber darin kann auch eine Freiheit liegen im Sinne von, das kann man üben.
Mhm.
Ne, das kann man mit sich selber üben. Das kann aber auch total anstrengend sein, weil das Gewohnte aufzubrechen natürlich immer auch mit Anstrengung verbunden ist und mit Neuorientierung und Dinge neu machen. So, aber ich finde, also für mich macht es Leben auch spannend. Also weil es auch immer eine neue Erfahrung mit sich bringt. Die kann gut oder schlecht sein, das ist völlig wertfrei, aber es bringt erstmal eine neue Erfahrung, mhm, mit sich. Und wenn ich denke, ist nichts für mich, kann ich es ja auch wieder lassen.
Ja, wir haben da schon große Freiheiten, mit denen sollten wir dann ruhig auch was anfangen. Ich behaupte ja, das wird sowieso bald mal enden mit den großen Freiheiten, die wir so haben. Nein, das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber ja, ne? Geht wahrscheinlich nicht mehr so ganz lange.
Wir haben doch erst Januar, liebe Rita.
Ja, tut mir leid. Das war auch nicht schlau, am 15. Dezember einen neuen Job anzufangen, wenn ich mich eigentlich mal hätte entspannen sollen. Ich bin total asynchron unterwegs. Ich habe jetzt schon Sommerloch-Depression. Das ist echt schlimm.
So. Bei 2 Stunden Sonnenschein pro Tag. Ne?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Da stehe ich im Schnee und bin bereits deprimiert. Wirklich schlimm. Nee, aber es ist ja tatsächlich so, dass das der eigene Umgang mit sich was ist, woran wir viel lernen können. Da bin ich total bei dir. Das ist auf jeden Fall wichtig, da auch angeleitet zu werden, das in der eigenen Biografie mal angeboten zu kriegen, dass man Zeit dafür hat oder Raum,
naja,
dafür hat.
Und es sagt uns ja auch,
Vokabular,
dass wir Wirkmacht haben. Ne? Wir,
ja,
können Wirkung entfalten mit uns, auf uns selber und auf andere und so. Also auch dieser Blick in die Zukunft, ja, ich verstehe das grundsätzlich, aber es ist ja nicht vorgeschrieben.
Muss man nicht.
Wir haben eine Handlungs- und Wirkmacht so, und die zu erfahren und zu entfalten, auch in so kleinen Sachen, indem man sagt, okay, wo habe ich Druck, wo kann ich den entlasten, was kann ich anders machen, was verändert sich in meiner Umgebung, wenn ich plötzlich Dinge anders mache. Deswegen bin ich so, wir haben erst Januar.
Ja, ja, du hast ja recht. Ich komme jetzt auch noch mit mehr Entlastung. Achtung.
Ja, hau raus.
Meine These ist ja, das kann irgendwie nicht gut sein, wenn so ganz viel Macht auf einer Seite ist. Ich stelle das gerne da als Waage. Ich habe immer so Formen von Macht. Ich habe mir Gedanken gemacht.
So viele.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir das alles besprochen bekommen.
Ich glaube auch nicht, dass das sein muss. Ich denke, das hat Schnittmengen und so. Aber es ist ja so, wenn ich in einer tendenziell machtvollen Position bin, heißt das nicht nur, ich kann für den anderen in seinem Sinne entscheiden, sondern ich habe alle möglichen Formen von Macht, je nach gesellschaftlicher Position von der einen mehr als von der anderen. Aber das eine ist Handlungsmacht und Entscheidungsmacht, über die haben wir jetzt, glaube ich, gesprochen. Verfügungsmacht auch, also so Zugang zu Ressourcen, darf die andere Person was essen und wie viel davon, das finde ich auch immer schwierig in diesen Verhältnissen. Eben hatte ich von Mobilisierungsmacht, also wie gut kann ich Menschen hinter mich bringen mit meinen Argumenten. Ich habe im Zweifel Diskurs- und Definitionsmacht, darf sagen, was zu sprechen ist, was wie wichtig ist, welche Themen auf die Agenda gehören. Machen wir hier ja auch ein Stück,
ja,
ist ja auch völlig anders, also das ist unausweichlich, wie soll man das sonst machen. Ich habe vielleicht Beziehungsmacht, weil mir schon vertraut wird, die kann man gut nutzen oder nicht so gut. Institutionelle Macht habe ich vielleicht, symbolische, Zugriff zu Netzwerken, die andere Person vielleicht nicht hat, und technokratische, dass ich irgendwie Dinge benutzen kann. Also es geht unendlich weiter. So, jetzt gehe ich mal davon aus, ich habe ganz viel Macht. Und die andere Person zumindest in der jetzigen Situation nicht so, dann ist natürlich das eine, das, was du gesagt hast, das tut ganz gut, das mal zu reflektieren, drauf zu gucken und zu sagen, buh, will ich damit so umgehen, wie ich das erlernt habe, oder ist es vielleicht auch schön für die andere Person, wenn ich anders damit umgehe? Was dann aber passiert ist, die Last der Verantwortung ist noch bei mir.
Mhm.
Ich habe die ganze Macht noch. Was man ja auch machen kann, ist Formen anzuzielen, in denen ich das verteile. In der Ethik rund um medizinische, paternalistische Problemstellungen heißt das Shared Decision Making. Dass man möglichst, soweit noch irgendwas da ist, eine PatientInnenverfügung oder Verwandtschaft, auf die man sich gut verlassen kann, muss auch sensibel sein, ne? Ob es Prozesse gibt einer Beratung und Zeit dafür, wenn sowas da ist, dass man das auch nutzt, um nicht alleine zu entscheiden. Und das nimmt einem erstaunlicherweise auch viel Last von den Schultern. Zuerst mal fühlt sich das an wie ein Verlust, wenn man Macht abgibt, mhm, vielleicht, wenn man gewöhnt ist, die zu agieren, also zumindest in Erziehungsverhältnissen. Aber dann macht man vielleicht auch die Erfahrung, oh, ist das schön.
Naja, man muss jetzt
nicht alles selbst machen muss. Mhm. Genau. Und wenn man spürt, erfahrungsgesättigt, ach, es kommt aber was Okayes dabei raus. Natürlich geht es da mal schief, aber im Grundsatz ist es vielleicht ganz okay gewesen, der anderen Person Raum zu geben. Oder auch, da liegt auch was drin, Regeln zu treffen. Nicht für ewig und in Stein gemeißelt, aber für ähnliche Situationen. Mhm. Sowas wie eine koexistenzielle Beratung. Davon hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Fink schlägt das vor. Dass wir erstmal sagen, okay, wir haben jetzt ein gemeinsames Problem, ein koexistenzielles. Mhm. Ich weiß nicht genau, wo es lang geht. Ich habe zwar sehr viel Macht hier bei mir auf der Seite der Waagschale, aber ich weiß nicht besser, wie Leben geht als du. Warum? Nur weil ich mehr Erfahrungsvorsprung habe, ein paar Jahre mehr Lebensalter, du hast mehr Zukunft, das ist auch viel wert. Mhm. Ne? Und dass wir dann versuchen, in diesen Beratungssituationen irgendwie zu geteilten Entscheidungen zu kommen. Und das kann, so glaube ich schon, beiden Seiten gut tun, wenn man dabei nicht Fürsorge und Verantwortung loswerden will. Das ist der eine Weg, auf dem es scheiße wird. Mhm. Wenn sie sagt, ja, da muss er selber wissen, totale Autonomie, gar nicht jetzt auch, muss er, ne? Dann entscheide du doch. Das kann auch sehr verantwortungslos sein. Oder, und das ist noch was, wo ich genauer hingucken will, wenn das so eine Art Paradox von Autonomie-Paternalismus wird. Und ich sage, am wichtigsten ist, dass du autonom wirst. Mhm. Und das stimmt ja leider. Es ist schon richtig. Die meisten unserer Prozesse zielen darauf. Auch so eine Beratung würde darauf zielen, dass du vielleicht jetzt keine autonome Entscheidung treffen kannst, aber demnächst wieder. Und wenn das umschlägt in alles muss eigentlich eine autonome Entscheidung sein, du darfst dich gar nicht irgendwie fremdbestimmen lassen, dann ist es ja auch wieder eine Form von Paternalismus. Auch da muss man ein bisschen hingucken. Aber ich finde es, wie gesagt, entlastend, das auf mehrere Schultern zu verteilen, ohne die Reflexion mit mir selbst dabei sein zu lassen. Die ist auch wichtig.
Naja, und du musst halt in Beziehung bleiben, weil es einfach sein kann, dass du für eine Zeit die Verantwortung wieder zurücknehmen musst oder so, ne? Also ich glaube, wir sind sehr so unterwegs, dass wir denken, einmal getroffene Entscheidungen, die müssen so bleiben. Aber dann gibt's ja gar keine Chance für Entwicklung, dann gibt's ja gar keine Chance für Fehler, also es gibt keine Chance, sich zu revidieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wenn ich meinen eigenen Werdegang betrachte, habe ich natürlich viele Fehler gemacht, vieles revidiert. Also ich bin immer noch nicht cool mit Kritik und Kritik, also gutem Umgang mit Kritik, ich übe das weiterhin. Und trotzdem ist es so, dass ich sagen muss, ja, also in meiner Selbstkritik und in dem, wie ich mein Leben führe, welche Entscheidungen ich treffe, treffe ich heute völlig andere Entscheidungen und zum Teil diametral zu denen, die ich vor 20 Jahren getroffen habe. Was ich vor 20 Jahren gut fand, finde ich heute zum Teil, ich frage mich, wie ich jemals so entscheiden konnte. Und das ist aber ja nicht schlecht. Ich finde auch nicht, dass ich damals sozusagen der schlechtere Mensch war. Ich war uninformierter, ich war in anderen Bezügen unterwegs, ich habe andere Umfelder gehabt und so. Das ist einfach ein Teil von Entwicklung und ich glaube, damit müssen wir auch umgehen, zu sagen, wir sind flexibel, also es bleibt nichts bestehen, wir verändern uns beständig und die Dinge verändern sich beständig, die Anforderungen an uns verändern sich beständig. Jetzt können wir uns denen ausgeliefert fühlen oder wir können sie halt gestalten und dafür brauchen wir Flexibilität und ich glaube, sich zum einen Fehler zuzugestehen und anderen Fehler zuzugestehen, und diese Gestaltungsmacht irgendwie wahrzunehmen und zwar so, dass sie nicht gewaltvoll ist. Mhm. Also ne, ich bin jetzt nicht so ganz, ich glaube, ganz gewaltfrei ist eine Utopie, ist vielleicht ein Ideal, nach dem man sich richten kann, aber zumindest anzustreben, das möglichst konsensual zu gestalten, das wäre ja ein Ziel und da bleibt ja viel Möglichkeit für ja, Gestaltung.
Ja, da dachte ich eben dran. Wir haben ja auch schon mal über Konsens gesprochen und dieses Video Like Drinking Tea.
Ja.
Wenn man verstanden hat, wie das geht, weiß man auch, wie das andere geht und nicht geht. Nur weil ich gestern einen Himbeertee trinken wollte, heißt das nicht, dass ich heute einen Himbeertee trinken möchte. Und wenn der schon gemacht ist von der anderen Person, die dann beleidigt sagt, aber den hast du doch gestern so gern gemacht, dann darf ich trotzdem sagen, ja, vielen Dank für deine Mühe. Heute möchte ich keinen.
Die andere Person darf auch beleidigt sein.
Voll. Man darf auch komische Gefühle dabei haben. Das ist alles völlig in Ordnung. Es wird weiterhin passieren, das glaube ich auch. Also man kann das natürlich Gewalt nennen, man kann das Herrschaft nennen. Das sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Wir kommen aus den Machtverhältnissen nicht raus.
Nein.
Die sind, wie sie sind und die Bestimmungen, Selbst- und Fremdbestimmungen auch. Aus diesen Verhältnissen treten wir auch nicht aus. Und dann kann man sich fragen, wo sind denn Chancen, es anders zu machen und im Zweifel besser ethisch zu legitimieren, als das vielleicht noch unter kolonialen Aspekten passiert ist, wo unproblematisch über ganze Menschengruppen hinweggegangen wurde, zu ihrem eigenen Wohl. Als ob.
Nee, das machen wir ja weiterhin in diesen großen Bezügen.
Ja, klar. Das bleibt alles. Das ist ja das Furchtbare. Aber es gibt
schon
andere Zugriffe darauf und andere kritische Einlassungen. Und dann entstehen neue Machtverhältnisse, neue Herrschaftsformen, die vielleicht nicht unproblematischer, aber anders sind, zu denen wir uns wieder verhalten müssen. Was diese konkreten paternalistischen Handlungen angeht oder stellvertretend fürsorgende Handlungen, können wir, glaube ich, schon einige Kriterien festlegen für den jetzigen Diskurs und wie wir Autonomie verstehen und wie wir miteinander verstehen, die es legitimierbar machen und uns die Last der Verantwortung, die der Pater Familias hätte allein tragen müssen, auch ein Stück teilen lassen. Und das sind zum einen Dinge, die ich mit mir selbst ausmache, also Reflexion, wie du sagtest, ne? Also meine eigene Haltung zu befragen und vielleicht auch eine andere Haltung an den Tag zu legen. Dann Theoriebildung, da sehe ich mich auch in der Pflicht. Das ist ganz furchtbar, wenn man so viel im Alltag Zeugs machen muss, dass man gar nicht mehr zur Theoriebildung kommt, weil das ist eigentlich ein Job, den auch jemand machen darf. Und wir müssen über gute, auch institutionalisierbare Regelungen nachdenken. Man kann das nicht so den Menschen einfach überlassen und sagen, jetzt mach's bitte gut. Du bist hier in einem erzieherischen Verhältnis oder ich habe mir das im Zusammenhang mit sozialer Arbeit angeguckt, die Leute damit allein zu lassen, ist auch assi. Also sie brauchen ein gutes Beschwerdeverfahren.
Zucker schon wieder bei diesem Wort.
Ja. Ja, kannst du gleich verbalisieren, das Zucken. Aber es muss ja Verfahren geben, die einigermaßen gesichert sind und gleichzeitig auch reflektiert von den Menschen, die sie benutzen. Und wenn man dann sagt, naja, so eine paternalistische Handlung, wo sie denn wirklich, wirklich nötig ist, wo sie im Sinne der Fürsorge unverzichtbar ist, wo ich Stellvertretung übernehmen muss und es vielleicht sogar schnell gehen muss und ich keine Zeit habe für diese Reflexion, dann muss ich sie zumindest gut begründen. Also ich muss sagen können, warum ich jetzt so entscheide und handle. Auf Anfrage, übrigens auch wenn keiner fragt, muss gut begründbar sein. Ich muss wissen, dass die begrenzt ist, dass das bitte bald dann wieder aufhört, wenn es möglich ist und ich mich nicht dran gewöhne und dann sage, oh ja, hat da gut funktioniert, machen wir mal so weiter. Und die muss vor allen Dingen beendet werden. Also die darf auch nicht, ja, wie soll man sagen, auf Dauer gestellt werden und ins Verhältnis eingetragen werden. Und das ist, glaube ich, schon was für manche Berufsgruppen nochmal anders eine Herausforderung ist als für andere.
Ja, definitiv. Ich glaube, ich muss das gar nicht so deutlich verbalisieren, weil ich es schon gemacht habe. Ja, ist einfach, ich habe einfach ein großes Problem damit, mit diesen Begrifflichkeiten, asi oder asozial.
Ja, ich weiß.
Aufgrund der Verfolgungshintergründe, deswegen zucke ich an.
Ja, das
Stellen.
Ist auch zu Recht der Fall. So, das sollte ich anders sagen. Es ist einfach eine dumme Sprachangewohnheit von mir.
Die haben ganz viele. Ich habe die ja auch sehr lange mit mir rumgetragen.
Weil ich die, ja, ich habe das immer, naja, das sind jetzt auch Ausreden, aber ich habe das immer als nicht also A mit einem langen A anders verstanden, ne, als der Kontext, aber das kann man so nicht gut begründen. Ich sollte das einfach nicht mehr sagen, ist völlig richtig. Also,
brauchen wir jetzt ein Fazit zur Folge?
Nö, ich glaube nicht. Also,
also das es gibt, paternalisieren wir jetzt. Wenn
kann
ihr
ich
eins
machen,
braucht.
Ich kann ein gutes zitieren, dann ist die Last der Verantwortung nicht bei mir.
Das machen wir genauso.
Okay, also das habe ich nämlich noch nicht direkt zitiert, kann ich aber. Ich werde gleich auch den Text von Christoph Breit-Sameter zitieren. Und der hat eine ganz schöne Kategorisierung, wie ich finde, vorgelegt für, was ist überhaupt ein ethisch rechtfertigungsbedürftiger Fall von Paternalismus. Mhm. Und das kann man sich ganz gut gedanklich hin und her bewegen. Weil er sagt, so Eingriffe in vollbewusste und beabsichtigte Handlungen sind aus ethischer Sicht gar nicht gerechtfertigt. Mhm. So, das ist kein Fall, mit dem wir uns beschäftigen müssen, weil es ist nicht so. Finde ich schon eine harte These. Also, Eingriffe in nicht bewusste bzw. beabsichtigte Handlungen sind aus ethischer Sicht gerechtfertigt, werden aber nicht unter der Kategorie Paternalismus verhandelt, sondern unter der Kategorie Harm to Others. Mhm. Das heißt, es wird so externalisiert und man sagt, das ist wie eine Naturgewalt. So, wenn die über dich kommt, dann musst du dich ja auch dazu verhalten. Mhm. Das kann es auch geben. Und nur die dritte Form, nämlich Eingriffe in vermindert bewusste beziehungsweise beabsichtigte Handlungen, die sind aus ethischer Sicht rechtfertigungsbedürftig. Und da dürfen wir dann auch nicht drauf verzichten, das zu tun und sollten irgendwie zumindest einen guten Begriff davon haben, was wir unter autonom verstehen, was wir unter Fürsorge verstehen, was wir unter Stellvertretung auch verstehen, mhm, und dann eben hoffen, dass wir zu Schlüssen kommen, die tendenziell zustimmungsfähig sind.
Klingt
Shared
gut.
Decision Making.
Ja. Wäre schön, wenn das verwirklicht wäre. Ist auch eine Last, ne? Immer alleine entscheiden zu müssen. Also kann Freiheit sein, kann aber eben auch belastend sein.
Ja, bei Reflexion mache ich die Erfahrung übrigens auch. Das kann sehr, sehr belastend sein, das alles immer allein zu machen. Ich habe jetzt immer häufiger mit Studierenden sogenannte Reflecting Teams Übungen gemacht. Mhm. Die sind total interessant und ja, da kommen einfach Dinge raus, die beim alleine Nachdenken nicht rausgekommen wären.
Deswegen danke ich dir sehr, dass wir zusammen hier mal so schön reflektieren können.
Da danke ich dir auch für. Das ist schon dialogisch wesentlich schöner zu entwickeln als jetzt allein am Schreibtisch.
Ja, ich würde auf viele Dinge auch alleine gar nicht kommen.
Dito. Und es ist auch wichtig, mich ordentlich zu kritisieren. So.
Jetzt mach ich jetzt nicht. Nee, du wegen Literaturliste.
Ach so, okay, ich zuerst. Alles klar. Pass auf. Weil es B ist, fängt es auch direkt damit an, mit dem Breitsameter Text. Der heißt Autonomie und Fürsorge. Zwei gegensätzliche Prinzipien? Mhm. Fragezeichen. Tatsächlich sind es natürlich keine gegensätzlichen Prinzipien. Der Herausgeberband dazu heißt Autonomie und Stellvertretung in der Medizin. Das ist ja die eine Argumentationslinie. Dann kann man ganz schön über diesen Begriff nachlesen und wie viele ethisch ganz schwangere Begriffe in der Berufsbezeichnung sind, wenn man sich die Berufsethik des Deutschen Berufsverbands für soziale Arbeit anguckt. Mhm. Das ist ja noch so ein Strang, also nicht nur Medizinethik, sondern soziale Arbeit. Dazu gibt es auch schöne Reflexionen von Ruth Großmaß, ethische Reflexion in der sozialen Arbeit. Das ist ein Zeitschriftenartikel. Ein sehr viel diskutierter Text, der ist philosophisch relativ differenziert, kommt von Thomas Goodman, Liberalism and How to Avoid Paternalism. Dazu gibt es auch Herausgeberbände, wo diskutiert wird zwischen, was kann konsequenzialistische und deontologische Ethik dazu beitragen? Ist das eine Frontstellung, der wir anheimfallen sollten? Ja, nein. Kann man Individualismus überhaupt begründen und so weiter und so fort? Wer in dieses Kaninchenloch will, los.
Und hopp.
Genau. Ein sehr kurzer und relativ klar gehaltener Artikel ist von Laszlo Kovács zur Rolle der Ethik in der sozialen Arbeit. Das ist auch interessant. Und von Sebastian Laukötter, der Paternalismus-Einwand gegen den Capabilities-Approach. Mhm. Das kommt aus einer Forschungsgruppe aus Münster. Das ist auch total interessant, weil es da auch um beim Capabilities-Approach geht es ja um Fähigkeiten und auch um sowas wie Empowerment. Und das hatten wir ja auch schon mal differenziert angeguckt und das ist hier ganz gut reflektiert.
Und das hattest du bei Kinderrechte ja auch, ne? Zu gucken, welche Fähigkeiten zum Beispiel Kinder haben und wie man sie mit einbeziehen kann.
Ja, genau. Und ob wir uns vielleicht darauf verständigen sollten, dass es darum geht, Fähigkeiten erstmal einzurichten. Mhm. Nicht so sehr jetzt schon inhaltlich bestimmte Werte, sondern erstmal die Fähigkeiten voranzubringen.
Das klingt alles sehr gut. Also, wer noch Lesefutter braucht für Januar.
Ja, los geht's.
Hurra und rein in die lustigen Rabbit Holes. Dann wäre jetzt mein Part zu sagen, wo ihr uns erreichen könnt. Also, ist der, die machen wir dicht. Nur nochmal für alle, die uns da einen Euro oder im Monat oder 12 Euro im Jahr hinterlassen. Danke, 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 dass ihr uns bis hierhin unterstützt habt. Und es tut mir total leid, dass ich es dicht machen werde, vorübergehend. Aber das ist jetzt erstmal die Entscheidung, die für jetzt getroffen ist und damit auch insofern paternalistisch, als ich euch die Möglichkeit nehme, euer Abo weiterzuführen. Genau, Spotify werden wir auch canceln zu Februar. Wenn ihr uns dazu noch was mitteilen möchtet, zum Beispiel welche Netzwerke oder Plattformen ihr stattdessen möchtet oder wünscht, dann sagt doch gerne Bescheid unter entweder nora-etwas-denkst-du-denn.de oder rita-etwas-denkst-du-denn.de, wobei ich glaube, die technischen Geschichten eher an
Nora,
mich, die inhaltlichen bitte an Rita.
Nix. Nee, das ist das Ungleichgewicht hier. Du könntest die inhaltlichen auch, ich die technischen aber nicht.
Auf gar keinen Fall könnte ich die inhaltlichen. Stellen Sie bitte Ihr Licht nicht so unter den Scheffel.
Unter den Spuckschutz.
Genau, unter den Spuckschutz. Wir haben eine Website www.wasdenkstudenn.de, die ich dringend updaten muss. Dann könnt ihr uns auch erreichen bei Mastodon unter @wasdenkstudenn@podcasts.social. Also da gehe ich auch gerne mit euch in den Austausch. Und ich würde sagen, für den Januar reicht das erstmal, ne?
Ja, ich hoffe, ihr seid weniger deprimiert als ich.
Wir hören uns im Februar wieder. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.